Ja, guten Morgen. So, ich bin auch bereit. Hui, richtig viele. Schön. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Die Kamera, wo auch immer. Ja, vorletzte Woche habe ich angefangen mit dem Brief an die Kolosser. Du hast es schon gesagt, Brief an die Kolosser. An die Kolosser heißt so viel wie an eine Gemeinde, die in einer Stadt war, die Kolossä heißt. Und das ist dann der Brief an die Kolosser, so wird das genannt. Es ist eine kleine Stadt, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist so wie vielleicht so mit Schönbach vergleichbar oder so. Ne? Man beachte, ich vergleiche Schönbach mit einer Stadt oder ich bezeichne Schönbach als eine Stadt. Also so könnte man das ja etwa so sagen und so Dillenburg oder so, das wäre dann Laodicea oder so. Ne? Ja, kleiner Hieb. Okay. Landeinwärts, 160 Kilometer von Ephesus entfernt. In Ephesus hat Paulus, der Apostel, der große Apostel Paulus, mehrere Jahre gewirkt. Von dort hat er immer wieder seine Leute, seine Mitarbeiter ausgesandt. Unter anderem wahrscheinlich den sogenannten Epaphras. Der kommt auch in unserem Kolosserbrief vor. Und der hat dann wahrscheinlich, so nimmt man an, die Gemeinde in Kolossä gegründet. Wie stellt man sich das vor? Also er geht dahin. In die Stadt schaut, also so ähnlich wie wahrscheinlich der Apostel Paulus das in den Missionsreisen, die in der Apostelgeschichte überliefert sind, gemacht hat. Er geht in die Stadt und schaut erstmal, wo könnte man denn hier mal was von Jesus sagen. Er betet und guckt nochmal und guckt und dann hat er irgendjemand im Blick und dann sagt er, so, dir erzähle ich jetzt was. Und dann erzählt er und erzählt er Epaphras und dann ist eine vielleicht eine Frau oder so, und die heißt vielleicht Gavi oder so, und die bekehrt sich dann und dann geht's weiter, guckt er sich in anderen Leuten und dann entsteht eine Gemeinde. Ein paar Wochen, ein paar Monate, man weiß es nicht genau, wahrscheinlich nicht so sehr lange. Und dann geht er noch wieder zurück zu seinem Chef, den Apostel Paulus, den großen Apostel Paulus. Gemeinde ist dann alleine. Wir müssen mal versuchen, uns das so bildlich vor Augen zu führen. Wie war das denn so damals? Sagen wir mal, ich wäre so einer oder du wärst so einer gewesen, der da gerade zum Glauben gekommen ist. Durch einen Mann namens Epaphras, der dir von Jesus erzählt hat und du hast dich überzeugt. Und du warst der Erkenntnis von Sünde und von Jesus und du bist ganz high und happy und glücklich und erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann ist der Epaphras wieder weg. Und dann triffst du dich mit irgendjemand anders noch. Und wie geht's weiter? Ja, da geht's immer so weiter. Dann gehst du natürlich in die nächste Stadt, in die nächste Bücherstube, kaufst dir dann erstmal oder bestellst dir erstmal eine Bibel. Das Problem ist nur, damals gab es noch keine Bibel. Das Neue Testament zumindest. Noch ein größeres Problem. Das gab es erst recht noch nicht. Also die hatten nichts gehabt, außer sich selber, die kleine Gemeinde. Sie haben sich selber gehabt, ihren Herrn, den Heiligen Geist und die Hoffnung, dass das irgendwie klappt. Vielleicht kam das mal vielleicht ein Brief, der an eine andere Gemeinde geschrieben worden ist. Denn Briefe wurden dann weitergereicht. Ja, da wurde dann an einem Sonntag, wo man den Gottesdienst gefeiert hat, dann wurde ein Brief vorgelesen. Vielleicht der Brief an die Philipper zum Beispiel. Er kam dann zufällig mit irgendjemandem da mal an und dann wurde er sonntags vorgelesen. Man hat dann zugehört, versucht zuzuhören. Ja, und am nächsten Sonntag war der schon wieder in einer anderen Gemeinde, der Brief. Oder woanders vorgelesen. Das war's. Ja, wenn man also nicht so viel schwarz auf weiß hat, ist das schon eine gewisse Schwierigkeit. Und da ist der eine, der, ich nenne mal A, der sagt, naja, also wir müssen jetzt also daran halten, dass wir kein Schweinefleisch mehr essen. Und dann kommt einer, der heißt B, und er sagt, nein, Schweinefleisch können wir ruhig essen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir das nicht das Schwein an einem Neumond schlachten. Da kommt ein anderer, ich nenne mal C, und er sagt, das ist alles egal. Aber wir müssen darauf achten, dass wir die ganze Engelhierarchie dann auch beachten. Und irgendwo ist ein Durcheinander. Und so war das in vielen Gemeinden. Und wenn ihr die Briefe des Apostel Paulus lest, dann merkt ihr, dass in fast allen Gemeinden irgendwo was durcheinander war. Und das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum dieser Kolosserbrief geschrieben worden ist von dem Apostel Paulus. Paulus war ja niemals da und hat wahrscheinlich davon gehört, dass so einiges schief gelaufen ist in Kolossä. Und daraufhin hat er dann sich gesagt, ich schreibe einen Brief an die Gemeinde, den gebe ich wieder einem meiner Mitarbeiter mit, der kann dort vorgelesen werden. Manches von diesem, was schiefgelaufen ist, findet man dann im Kapitel 2. Da kommen wir ja noch später dazu. Die übernächste Predigt, sondern es werden insgesamt 7. Der Possi fragt mal, wie viele sein werden. Es werden 7 sein insgesamt. Also ich denke mal, dass ich da mit hinkomme. Okay, also das ist so der Hintergrund des Briefes. Was macht Paulus? Er kriegt es mit, er sitzt wahrscheinlich in Ephesus und kriegt mit, da gibt es Schwierigkeiten 160 Kilometer weiter. Und nun geht man nicht mal eben so 160 Kilometer, man hatte damals ja keinen Zug gehabt und auch kein Auto, kein Motorrad, auch kein E-Bike oder so, sondern das ging alles zu Fuß. Und wer schon mal in der Türkei gewesen ist, das ist in der heutigen Türkei, dieses Kolossä, das ist warm. Und da geht man dann nicht mal so 20, 30 Kilometer am Stück. Da geht man mal 3, 4, 5 Kilometer und dann setzt man sich irgendwo unter ein schattiges Bäumchen und dann schläft man da erstmal die nächsten 5 Stunden. Und dann abends, kurz bevor es dann dunkel wird, dann geht man nochmal 2, 3 Kilometer weiter und dann legt man sich schlafen an irgendeiner schönen Stelle. Also es ist etwas schwierig gewesen. Deswegen schreibt er einen Brief und jetzt kriegt er mit, das und das läuft verkehrt. So wie ich das gerade eben so gesagt habe, mit A, B und C, ihr erinnert euch ja dran. Dann habe ich mich gefragt, wie würde ich so einen Brief schreiben? Und ich würde den Brief ganz anders schreiben wie Paulus. Paulus macht es ganz anders. Er stellt eines ganz voran und das ist Jesus. Das ganze Kapitel 1 geht es nur um Jesus. Jesus, Jesus, Jesus und nichts anderes. Er geht gar nicht darauf ein, was für Schwierigkeiten die haben. Das kommt in Kapitel 2 dann erst und auch gar nicht am Anfang von Kapitel 2. Er sagt einfach nur Jesus, Jesus. Er ist größer, er ist besser, er ist der Chef, mit dem die Tina auch immer in Kontakt ist, und ein größerer Chef natürlich noch. Ne? Ja. Wer das letzte Mal dabei war, bei der letzten Predigt, der weiß, das Thema, was ich denke, was im Kolosserbrief ist, das ist das Thema, Jesus ist größer. Und Jesus ganz allein reicht aus. Jesus ist größer als alles andere, als diese Schwein essen oder nicht Schwein essen, diese ganzen oder diese Feste, Jesus ist größer als die Philosophie, Jesus ist größer als dieses und jenes. Jesus ist größer. Das ist das Thema. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir eigentlich den Kolosserbrief verstanden. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Welt und der Weltgeschichte überhaupt. Wie gesagt, dieser Kernvers, ich habe letztes Mal den vorgelesen, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Und gemeint ist Jesus, ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang habe. Diesen Vers, das Kapitel 1, den lesen wir gleich nochmal. Ich lese jetzt den Predigttext vor und danach werde ich nochmal ganz kurz beten. Der Predigttext steht in Kolosser 1, ab Vers 15 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. 15 bis 23. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. 21. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung eben gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Soweit. Lieber Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass dein Wort in uns groß wird. Wir wollen dich bitten, dass du mir richtige Worte gibst, die zu Herzen gehen und die auch dein Wort richtig auslegen. Wir wollen hören und wir sind gespannt, was du und wie du zu mir, zu jedem Einzelnen redest. Amen. Ja, das Ganze ist... Also die ersten Verse, ich habe ja dann nachher gesagt, 21, da fängt eigentlich ein neuer Abschnitt an. Aber davor, das Ganze ist ein Lied. Ein Hymnus wird es genannt. Ein sogenannter Christushymnus. Also wer Griechisch kann, also ich habe das ja damals auch, das war schon über 30 Jahre her, hat das ja auch schon mal gelernt, aber ich war nie so der Beste. Vielleicht kann die Sabine, die ist da besser drin wahrscheinlich, die kann das vielleicht erklären, warum das ein Lied ist. Also im Deutschen, man liest das so einfach so weg. Aber es ist eigentlich auch egal, ob das ein Lied ist oder kein Lied ist. Eigentlich geht es viel mehr darum, welche Aussagen stehen denn da? Welche Aussagen werden denn da jetzt getätigt? Darum geht es eigentlich. Es ist gut, vielleicht zu wissen, und vielleicht ist es auch ganz gut, diesen Abschnitt auswendig zu lernen. Manche gehen davon aus, dass es Paulus gewesen ist, der dieses Lied geschrieben hat. Manche gehen davon aus, dass Paulus dieses Lied zitiert hat, als ein schon bekanntes Lied. Aber all das, das ist Theologie. Es ist ganz nett, sich damit zu beschäftigen, aber da braucht man eigentlich nicht. Es ist egal, ob das von Paulus original ist oder ob das einfach zitiert ist von Paulus. Es ist das Wort Gottes und es sind ganz wichtige Aussagen, die da drin stehen. Ich weiß nicht, ob ich das so ordentlich gelesen habe, dass ihr merkt, wie Paulus sich in diesen ersten Versen so überschlägt. Er ist der Erstgeborene über die gesamte Schöpfung, denn durch ihn wurde alles erschaffen, das ganze Universum wurde durch ihn erschaffen. Er war vor allen und alles besteht durch ihn. Er ist der Anfang, er ist der Erste und er soll in allen den ersten Platz einnehmen und die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm und so weiter. Das ganze Universum wird mit ihm versöhnt. Also er überschlägt sich und alles und ist immer so groß und ist alles so umfassend, so allumfassend, was er hier so sagt. Also er Es ist so dicht und so viel. Warum macht er das eigentlich? Es ist in allem, ich habe ja gesagt, das ist das Thema, so sehe ich das, auch manche Theologen dann auch, Jesus ist größer. Jesus ist größer. Ich habe das letztes Mal ja gesagt, also das Problem war ja ganz oft in vielen Gemeinden, aber auch in Kolossee, dass man gesagt hat, ja, Jesus ist wichtig und wir beten ihn, aber wir brauchen noch etwas dazu. Das eine, irgendwelche Speisevorschriften oder dies oder Engelregister und so weiter. Also Christus und noch etwas. Das findet man in den Galaterbrief, das findet man in anderen Briefen auch und das findet man eigentlich bis heute auch immer noch. Wenn es dann darum geht, so, ja, was muss ich denn tun? Ja, eigentlich nur Christus annehmen. Wenn das die Antwort ist, dann ist sie richtig. Nicht, was muss ich denn alles tun? Oder was muss ich denn jetzt noch alles wissen? Und wie viele Bibelverse muss ich noch kennen? Und wie oft muss ich die Bibel schon durchgelesen haben? Und wie oft muss ich in den Gottesdienst gehen? Und wie viele Hauskreise muss ich gründen oder selber hingehen? Und wie viele Musikinstrumente muss ich spielen, lernen? Und Gott, ja, ist das auch wichtig? 4? Okay. Aber das ist Christus und. Nee, das ist alles. Das ist alles falsch. Ja, alles falsch. Ja, das ist falsch. Also es ist natürlich schön, wenn man 4 Instrumente kann. Ist noch besser, wenn man 5 kann übrigens. Nein, es geht darum, Christus und Christus alleine. Und er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist das Ziel, wird es auch hier genannt in unserem Text. Mit ihm beginnt alles in der Schöpfung, da kommen wir gleich drauf. Und er ist auch das Ziel, auf das alles hingeht. Christus und Christus alleine. Ja, das ist der erste Punkt. Also Paulus sagt ja, ich habe ja gesagt, wie baut Paulus seinen Brief auf? Er sagt erstmal Jesus. Und er stellt einfach Jesus irgendwie vor, mit allen möglichen Sätzen. Wer ist Jesus? Und dann heißt es in unserem Text, er ist das Abbild oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was ist unsichtbar? Zum Beispiel die Luft ist unsichtbar. Also ich kann sie nicht sehen. Ich glaube, dass sie da ist. Weil man mir gesagt hat, dass es wichtig ist. Ich atme ja auch. Und wenn ich nicht atme, dann werde ich irgendwann umfallen. Aber wenn ich jetzt sage, Nadine, du bist ja künstlerisch begabt, versuch mal, die Luft zu malen. Ich weiß nicht, wie du das machen würdest. Also ich nenne nicht moderner Kunst, da kannst du alles machen. So einfach einen runden Kreis hinmalen und sagen, runterschreiben, Luft. Oder so. Ne? Es ist etwas, was man nicht malen kann. Was nicht darstellen kann. Etwas nicht Darstellbares, etwas Unsichtbares ist nicht darstellbar, weil wenn man es darstellt, ist es nicht mehr unsichtbar. Es ist, das geht überhaupt nicht. Gott ist unsichtbar. Wie wird Gott jetzt sichtbar? Und das ist jetzt hier, er ist das Abbild oder das Ebenbild, Jesus, des unsichtbaren Gottes. Genauso ist es. Er ist unsichtbar. Er ist nicht zu greifen und doch kennen wir ihn. Aber Gott kommt uns entgegen. Jesus ist das Abbild Gottes. Abbild ist was anderes als ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild, das kennt ihr alle, guckt euch ja hoffentlich jeden Morgen mal an. Und zwischendurch auch Frauen öfters mal, die haben ja sogar immer einen Spiegel dabei. Sich anzugucken. Aber das Spiegelbild, das ist leblos. Das ist nichts. Und es ist auch alles spiegelverkehrt. Das heißt, wenn du da eine Schramme siehst, dann ist die eigentlich auf der anderen Seite. Und es ist alles spiegelverkehrt und es ist leblos. Also Jesus ist nicht das Spiegelbild Gottes, sondern es ist das Abbild Gottes. Das ist der Unterschied. Man sagt doch so, wenn man zum Beispiel ein Kind sieht und dann sagt man, ey, das ist ja, Das ist das Abbild von Posse. Das ist doch, das ist, ja, das ist wie der kleine Posse, ist das? Das Abbild. Ne? Man sieht den Posse in einem Silas oder so. Ne? Na, zum Beispiel jetzt, ich könnte auch jemand anders nehmen, ist egal. Ich gucke einfach immer nur irgendwo hin, sage ich das. Aber das ist das Abbild. Nicht identisch, aber gleich. Abbild, Ebenbild Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes. Mit Gott, mit Jesus wurde der unsichtbare Gott sichtbar. Mit Jesus wurde der ferne Gott, der ja wirklich fern ist, denn er ist fern, er ist der, der alles gemacht hat. Wir sind, er ist wirklich fern, aber in ihm wurde uns ganz nahe. Kommt er uns ganz nahe. Und Jesus sagt es so, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also das Johannes Evangelium, oder? Ich und der Vater sind eins. Und da gibt es noch mehr solche Stellen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann schau Jesus an. Und Jesus lernst du kennen, indem du in den Evangelien, Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium und so weiter, indem du einfach liest und du schaust und überlegst, dir Gedanken zu machst. Wie war Jesus? Was hat er gesagt? Welche Gedanken hat er gehabt? Wie hat er mit Menschen, wie ist er mit Menschen umgegangen? So lernen wir Gott kennen, indem wir Jesus anschauen. An Jesus entscheidet sich eben alles. Wenn wir mit Menschen reden, sollte alles auf Jesus hinzielen. Mehr als Jesus gibt es nicht und mehr brauchen wir auch nicht. Manche sagen ja, ich finde Gott in der Natur. Ja, sicherlich auch schon Leute gehört, die das sagen. Ich sage nein, du findest Gott nicht in der Natur. Du findest vielleicht den Schatten Gottes in der Natur. Ja, denn man kann etwas wahrnehmen in der Natur, in der Schöpfung Gottes. Ja, aber es ist nur ein Schatten der Herrlichkeit, ein Schatten der Macht, ein Schatten der Allmacht Gottes. Aber wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du Gott finden willst, dann musst du zu Jesus gehen. Ein zweites, wer ist Jesus? Dann heißt es, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Das ist eine ganze Reihe. Er ist der Erstgeborene über die gesamte Schöpfung, der über die gesamte Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Wer ist der Schöpfer? Gott der Vater, ne? Hier steht, durch ihn, durch Jesus ist alles erschaffen worden. Jesus hat es geschaffen. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Der Erstgeborene? Was ist das denn? Ich meine, schon wieder so ein komisches Wort. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch dieses Wort normal so im tagtäglichen Sprachgebrauch so anwendet. Erstgeborene. Also ich gehe davon aus, dass das keiner von uns tut. Und hier steht es halt. Das sind immer Wörter, die erklärt werden müssen. Was meint das? Ist er der Erste, der geboren wurde? Nein, er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern es ist eigentlich ein Ehrentitel. Er steht über allem, vor allem. Dieses Wort kommt auch im Alten Testament schon vor und da erkennt man das dann in den Psalmen. Und im Psalm 2. Mose steht das auch drin. Da erkennt man, dass es ein Ehrentitel ist. Er steht über allem, vor allem. Er ist wieder größer. Müssen wir mal ein bisschen gucken hier. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und er hat in ihm sein Ziel. Über alle Mächte und Gewalten, über alles Sichtbare und Unsichtbare steht Jesus. Über alles Sichtbare und Unsichtbare steht er. Vielleicht ist das so eine Anspielung, ich habe das ja gerade eben schon gesagt, mit den Engeln, diese unsichtbaren Sachen. Es gibt eine sichtbare Welt, das ist das, wenn wir rausschauen oder wenn wir uns selber anschauen, das ist eine sichtbare Welt, aber es gibt auch eine unsichtbare Welt. Das ist die Welt der Engel, der Dämonen, könnte man sagen. Es ist die Welt, ja, wir kennen die eigentlich gar nicht. Es gibt auch keine Engellehre. So. Die Engel erscheinen mal in der Bibel, aber sehr viel wissen wir von denen nicht. Aber es gibt sie, diese unsichtbare Welt. Und sie gibt es nicht nur im Christentum und im Judentum, es gibt sie in der ganzen Welt, in allen möglichen Religionen. Ist man sich dessen bewusst, es gibt mehr als nur das, was wir sehen. Es gibt da noch was darüber hinaus. Und Jesus ist Herr über das Unsichtbare. Er ist größer als das Unsichtbare. Er ist mehr als die Engel. Und damals hat man im Heidentum, in diesen ganzen heidnischen Religionen, aber auch im Judentum, eine große Engellehre gehabt. Man wusste ganz genau, doch dachte zu wissen, welcher Engel größer, welcher kleiner, wie alles zusammenhängt und wie viel welche Engel können. Und deswegen muss man sich damit beschäftigen. Nein, wir müssen uns mit Jesus beschäftigen, sagt Paulus. Versteht ihr? Kapitel 1. Wir müssen uns mit Jesus beschäftigen. Dann haben wir es verstanden. Dann haben wir alles verstanden. Jesus ist größer. Jesus ist größer als die Engel und Jesus ist größer als alle sichtbaren Gewalten, als alle Herrscher. Damals irgendwelche Könige, heute größer als alle Präsidenten und alle Diktatoren und alle Kanzler und Minister und was weiß ich. Jesus ist größer. Und wir müssen auf ihn schauen und von da. Und es ist auch nicht unverständlich, wenn die Apostel sagen, Jesus, er ist unser Chef. Er ist unser Chef, der da oben. Es gibt eine schöne Geschichte in der Apostelgeschichte, Kapitel 4 und 5, da sind die Apostel, also diese, welche von den ersten Aposteln, die waren am Predigen und das wurde nicht gerne gesehen und dann wurden sie gefangen genommen, dann wurden sie vor den Hohen Rat, dann wurden sie wieder freigelassen, dann haben sie wieder weiter gepredigt und am Ende heißt es dann, da wurde wieder gefangen genommen, dann hat man sie hart angegangen und gesagt, so jetzt seid ihr aber mal ruhig, jetzt erzählt ihr mal nicht mehr weiter von Jesus. Und was sagten die dann? Einen ganz interessanten Satz. Du musst Gott mehr gehorchen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, genauso ist das. Denn er ist der Chef. Wenn er was sagt und irgendjemand anders sagt, was genau entgegengesetzt ist, und dann können wir uns sagen, nee, das machen wir nicht. Weil er ist mein Chef, er ist unser Chef, er ist auch der Chef unserer Gemeinde. Kommt auch gleich noch. Er ist der Chef der Gemeinde, des Leibes. Und da gibt es eine ganze Menge, es gibt Dinge, Zeit trennt wieder. Es gibt Gebiete, da hat die Obrigkeit was zu sagen und es gibt Gebiete, da hat die Obrigkeit nichts zu sagen. Hat es auch nicht reinzureden. In keinster Weise. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe schöner Geschichten in der Bibel. Als erstes fällt einem da so ein, mir so ein, die drei Freunde von Daniel. Daniel war ein Mann im Alten Testament, in einer babylonischen Gefangenschaft und er hatte drei Freunde gehabt und das waren Juden und die waren im Ausland und die sollten jetzt ein Standbild, was aufgerichtet worden ist, das sollten die anbeten. Immer wenn irgendwelche Posaunen erschallen, Musik erschallt, ne, sollten die da niederfallen und das anbeten. Das ganze Volk ist aufgestanden, niedergefallen, als die Musik ertönt ist, außer drei Leuten. Und die standen da. Und der König Nebukadnezar ist rasend vor Wut. Und das ist eigentlich schön, also ich muss das lesen, was sie dann sagen. Klammert, es dauert ein bisschen. Und dann sagen sie zu dem Nebukadnezar, sie stehen da und sie rechtfertigen sich. Und dann kommt dieser folgende Satz, kommt dann. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König. Also sie sollten in den Feuerofen geworfen, in den Ofen, der heiß gemacht worden ist, reingeworfen, jeder, der nicht da niederfällt. Deswegen der Feuerofen. Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Also da geht es mir kalt den Rücken runter, wenn ich solche mutig ohne Ende vor den König hinzustellen und zu sagen, wir wissen, Gott kann uns retten. Und wenn er uns nicht errettet, dann ist das auch okay. Also mit meinen Worten gesagt, denn er ist unser Chef. Und dann gehen wir eben in den Tod, aber dann sind wir bei ihm. Es gibt Bereiche, da haben alle möglichen Herrscher nichts zu sagen. Oder ich denke noch an eine andere Geschichte. Es gab mal noch viel weiter vorne in der Bibel, im zweiten Buch Mose, da war das Volk Israel, war in Ägypten. Und es wurde immer größer, immer größer, immer mehr. Und der Pharao, der hat Angst bekommen, da wurden so viele. Und hat den Hebammen, den hebräischen Hebammen gesagt, so, jetzt bringt ihr alle Kinder um. Alle neugeborenen männlichen Kinder sollen umgebracht werden. Das ist ein Befehl. Ein Befehl von oben, ein Gesetz von oben. Aber du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Mord. Und Mord geht nicht. Man darf keinen Menschen umbringen. Und das haben sie auch nicht getan. Sie haben sich da nicht dran gehalten. Und so, es gibt noch, es geht dann mit den Eltern von Mose geht es dann weiter, dass die sich nicht dran halten. Und es gibt haufenweise Geschichten. Es gibt eben verschiedene Gebiete, wo wir der Obrigkeit zu folgen haben. Gar keine Frage, so wie es der Micha auch gesagt hat. Aber es gibt Bereiche, da hat kein anderer was reinzureden. Luther hat es dann in seiner sogenannten Zwei-Reiche-Lehre oder Zwei-Regimenten-Lehre ausgeführt. Sehr interessant. Ein drittes, wer ist Jesus? Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes, Vers 18. In der Neuen Testament wird die Gemeinde öfters als ein Leib beschrieben, also als ein Körper. Arme und Beine, Ohren, Augen, eine Nase und so weiter, ein Bauch. Es ist einfach eine Beschreibung, es ist ein Bild, ist es einfach. Und an unserer Stelle hier im Kolosserbrief ist natürlich auch ein Bild. Ein Leib. Gemeinde ist ein Leib. Ein Leib ist ein lebendiger Organismus. Ich kann einen Arm wegmachen, ich kann eine Hand wegmachen, dann lebe ich weiter. Ich kann ein Bein wegmachen, ich lebe auch weiter. Aber wenn ich den Kopf wegmache, das Haupt, wie man auch sagt, wie es ja auch hier genannt wird, dann ist der Organismus, der Körper, der Mensch sofort tot. Eine Gemeinde ohne Jesus ist sofort tot. Ich kann nicht Jesus rausnehmen. Aber was heißt das noch, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist? Was heißt das noch? Es heißt, dass er der Chef ist. Denn vom Kopf aus wird der ganze Mensch gesteuert, dirigiert. Es geht von oben aus. Jesus möchte regieren. Ja gut, kennen wir auch von uns. Also wir wollen auch gerne mal was zu sagen haben. Ne? Aber wir sind Menschen. Und wir stehen gerne vorne und wir wollen gerne, dass alle auf uns hören und dass das, was wir sagen, das Richtige ist und so. Ne? Wir müssen es lernen zu sagen, Jesus, du bist das Haupt, du sollst das Haupt auch bleiben. Und wir wollen dir das nicht streitig machen. Und wir? Wer sind wir? Wir wollen ja der Größte sein. Was sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern? Wer der Größte sein will unter euch, der sei aller anderen Diener. Das sind die Größten. Nicht die, die vorne stehen oder so. Nicht die, die das größte Mundwerk haben. Nicht die, die größte Kollekte geben. Nicht die, am schönsten aussehen oder was. Nicht die sind die Größten. Die Größten sind die, die dienen. Die den anderen dienen. Die den anderen hinterhergehen, ohne was zu sagen, ohne zu meckern. Und ohne zu sagen, ach guck mal, der hat schon wieder oder die hat schon wieder. Jetzt muss ich das machen? Nee. Dienen ist was anderes. Dienen ist, ich mache es für den anderen. Für dich. Und für dich. Und egal, ob ich da was zurückkriege oder nicht, ist egal. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich diene. Das ist der. Und der, denjenigen bezeichnet Jesus als den Größten. Haupt und Leib bilden eine organische Einheit. Ich komme jetzt zum Ende. Wenn ich zu Jesus gehöre, gehöre ich auch zur Gemeinde. Das wäre noch ein weiterer Punkt. Ein viertes, wer ist Jesus? Alles hat ein Ziel. Er versöhnt, ich muss es lesen hier, und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Es hat alles ein Ziel, eine Versöhnung. Eine Versöhnung macht aber nur dann Sinn, wenn etwas vorher kaputt war, entzweit war, wenn ein Kriegszustand gewesen ist, dann macht Versöhnung Sinn. Und wenn ich mich mit meiner Frau die ganze Zeit nett unterhalte und wir sind einfach ein Herz und eine Seele, dann brauche ich mich nicht versöhnen. Das ist ja Quatsch. Aber wenn ich die angeblufft habe, dann muss ich mich mit ihr versöhnen. Wenn ein Kriegszustand, wenn eine Riss da ist, dann ist Versöhnung. Und das ist genau das, was hier steht. Die Welt ist zerstört. Er hat keine Beziehung zu Gott seit dem Sündenfall und eigentlich, man kann es überall sehen und wir fallen selber immer wieder drauf rein. Jeden Tag aufs Neue. Und jeder von uns braucht diese Versöhnung. Und diese grundsätzliche Versöhnung, die ist hier so am Kreuz geschehen. Dass Jesus, also nicht an dem Kreuz, also ein Kreuz ist damals vor 2000 Jahren auf dem Berg Golgatha stand natürlich, als Jesus gestorben ist und sein Blut geflossen hat. Da ist die Versöhnung geschehen. Es hat also immer auch alles ein Ziel. Vielleicht als Zusammenfassung zwei kleine Sätze. Ich weiß, es ist eine Wiederholung, aber mit Wiederholung lernt man. Also ich muss mal ganz, ganz viel wiederholen, damit ich was lerne. Gibt es mehr als Jesus? Das gibt es überhaupt nicht. Gibt es mehr als Jesus am Kreuz? Nein, auch das geht nicht. Amen.